Mein erstes Auto, mein erstes eigenes Auto, war ein totaler Reinfall. Ich hatte das Auto zwar gekauft aus Vernunftsgründen, denn ich hatte mir überlegt, mein Arbeitsweg, 18 Kilometer Einweg, den könnte ich den Winter durch unmöglich mit dem Motorrad weitermachen, also habe ich gedacht, ich kaufe mir ein Auto. Der innere Frieden hat gesagt, mach das nicht, aber die Vernunft hat gesagt, du brauchst ein Auto, also habe ich es gekauft. Und ich habe daraus auch gelernt. Ich habe es aus der Garage geholt. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, ob es nur noch Stunden waren oder sogar zwei, drei Tage. Dann hatte ich einen Kabelbrand. Dann habe ich es wieder zurückgebracht, habe es wieder geholt. Und dann hat es ein paar Monate gedauert oder ein paar Wochen, dann war etwas anderes defekt. Also habe ich es wieder in die Garage gebracht, dann hat es wieder einige Zeit gedauert und dann war wieder etwas anderes defekt. Und dieses Spiel ist ungefähr 1,5 Jahre gegangen oder ein gutes Jahr gegangen und dann hatte ich genug und ich konnte diese Negativspirale mit diesem Auto nur deshalb durchbrechen, weil ich die Garage gewechselt habe. Und das war ja auch höchste Zeit. Hätte ich mehr verstanden von Autos, hätte ich das vielleicht auch früher schon gemacht, oder? Und trotzdem war ich von dem Zeitpunkt an nicht mehr bereit, nur ein einziger müder roter Rappen zu investieren in dieses Auto. Wollte ich nicht mehr. Und wir haben das dann auch irgendwann ausgefahren und ausrangiert. Das ist mit unseren Landwirten ganz anders. Und die Landwirte sind ja die Leute, die am nächsten den Hirten sind in unserer heutigen Gesellschaft. Es gibt noch Hirten, nur noch wenige, aber es gibt sie noch. Aber die Landwirte, so wie ich sie kenne, sie lieben ihre Tiere. Und sie sind bereit, in ihre Tiere zu investieren. Wenn eins krank ist, dann kommt der Arzt und er hilft und heilt und stellt wieder her auch. Und da sind sie wirklich großzügig gegenüber ihren Tieren. Aber was sie auch nicht können, ist Schwäche, die ein Tier mit sich bringt, in Stärken verwandeln. Aber genau das macht Jesus. Er ist gekommen, unser guter Hirte, und er verwandelt Schwächen in Stärken. Und ich werde euch erklären oder versuchen zu erklären, wie das gemeint ist. Und zwar aus Jesaja 61, die ersten 8 Verse. Das ist der Text, den ich erklären werde und ich lese ihn jetzt. Jesaja 61, ab Vers 1. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden ziehe uns Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten und sie werden die verwünschesten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. Dann werden Fremde dastehen und eure Schafherden weiden, und Ausländer werden eure Bauern und eure Weingärtner sein. Ihr aber, ihr werdet Priester des Herrn genannt werden, Diener unseres Gottes wird man zu euch sagen. Ihr werdet den Reichtum der Nationen genießen und mit ihrer Herrlichkeit euch brüsten. Weil ihre Schande doppelt war und sie Schmach besaßen als ihr Erbteil, darum werden sie in ihrem Land das Doppelte besitzen. Ewige Freude wird ihnen zuteil. Denn ich, der Herr, liebe das Recht, ich hasse den Raub mitsamt Unrecht und ich werde ihnen ihren Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Erstens. Jesus ruft schwache und verletzte Menschen. Ich möchte diesen Text heute Morgen ganz bewusst aus dem Kontext herausnehmen, aus dem er geschrieben worden ist, nämlich aus der Zeit des Jesaja heraus, und ihn vom Neuen Testament her interpretieren und darüber sprechen auch. Also von Christus, der das Zentrum ist, der ganzen Bibel sowieso, und diesen Text dann, wie man so schön sagt, christologisch auslegen. Und wir haben da ein Vorbild, nämlich Jesus selber. Er selber hat nämlich die ersten Verse dieses Textes genommen, wir lesen das in Lukas 4, Vers 18 und 19, und hat diesen Text gelesen, und dann hat er gesagt, in der Synagoge, und dann hat er gesagt, heute ist dieser Text erfüllt, heute ist das erfüllt. Und damit hat er sich selber dahingestellt und hat gesagt, ich bin die Person, die gesalbt worden ist vom Herrn, Herrn. Ich bin die Person, die da berufen worden ist und für diesen Auftrag ausgesandt worden ist. Und dieser Auftrag, er ist ein zweifacher Auftrag. Auf der einen Seite vielleicht zuerst geht es darum, dass Jesus Menschen befreit, freisetzt, befreit und heilt und wiederherstellt. Das ist die eine Seite. Und parallel dazu, die sind dann miteinander so verzahnt, diese Prozesse. Aber parallel dazu ist der zweite Auftrag, Jesus setzt Menschen frei. Und er setzt sie ein als seine Diener und als seine Priester, so haben wir das im Text gelesen. Und er setzt sie ein in ihre Berufung, er ruft sie in ihre Berufung, die er ihnen geschenkt hat. Das ist dieser zweifache Auftrag, den Jesus hier für sich proklamiert. Dafür bin ich gekommen, sagt er. Und natürlich ist das ein Auftrag, der für uns als Gemeinde auch gilt. Auch wir sind von Christus eingesetzt, diesen Auftrag weiterzuführen. Aber auf der anderen Seite sind wir natürlich auch genau die Personen, die auf diesem Weg sich befinden und an denen dieser Auftrag auch geschieht. Und jeder von uns steht irgendwo in seinem Leben an irgendeinem Punkt da. Und wenn wir zurückschauen und zurückdenken, vielleicht an den Moment, wo wir die erste tiefe Begegnung mit Jesus Christus gehabt haben. Wie war da unser Leben? Sind wir da nicht gekommen als Verletzte? Vielleicht als Verwundete und von den Folgen der Sünde auch gezeichnet? Waren wir nicht so bei Jesus angekommen? Und haben nicht einige von uns vielleicht gebrochene Herzen gehabt? Vielleicht haben wir auch heute gebrochene Herzen. Gebrochene Herzen gibt es nicht nur aus Liebeskummer. Liebeskummer auch, ja. Aber gebrochene Herzen können auch dadurch entstehen oder passieren, weil man längere Zeit unter einer schwierigen Situation leben muss und einfach nicht raus kann. Oder weil Sorgen einem erdrückt, bis eben das Herz bricht. Oder weil Scham oder Schande oder Hohn einem getroffen hat. Wie steht es mit deinem Herzen? Warst du so eine Person, die mit einem gebrochenen Herzen zu Jesus gekommen ist? Oder ist dein Herz jetzt gebrochen oder verletzt? Ich meine, unsere Herzen werden verletzt durch verbale Äußerungen. Wir werden durch Ungerechtigkeit in unseren Herzen getroffen und verletzt. Ungerechtigkeit, die wir erleben müssen. Und wie steht es denn mit deinem Herzen? Bist du mit Jesus unterwegs und kennst du diesen Prozess der Wiederherstellung und Heilung? Erlebst du da etwas? Manche Menschen, sie kommen ganz mit anderen Vorzeichen. Sie haben Gewalt erlebt. Psychisch oder physisch. Systematische Unterdrückung, Demütigung. So systematisiert bis hin zu Mobbing. Oder aber physisch, Schläge Und vielleicht gibt es auch manche, ich hoffe hier nicht, aber die Folter erlebt haben. Und wenn wir dann zu Jesus kommen, wenn das ein Teil unserer Geschichte ist, dann möchte ich jeden ermutigen, zu Jesus zu kommen und dort sein Leben ihm auszubreiten. Denn Jesus sagt, für dich bin ich gekommen. Für dich bin ich gekommen. Und dann gibt es andere, die sind zu Jesus gekommen und haben sich selber als Gefangene empfunden. Vielleicht gefangen durch eine schwierige, negative Gewohnheit. Oder gefangen in Sucht. Oder gefangen in Angst. Oder gefangen einfach so, weil der Rahmen so eng geworden ist. Und vielleicht auch hier gibt es welche, die tatsächlich schon einen Kerker von innen gesehen haben und froh gewesen sind, wenn sie wieder rausgekommen sind. Aber das ist genau das Gefühl, wenn man so in einem kleinen Raum sitzt, dieses Gefängnis, und dieses Gefängnis muss nicht ein Gebäude sein. Das kann Angst sein und man versucht Schritte zu machen und kann sie nicht machen, weil die Angst einem zurückhält. Oder auf der anderen Seite, Sucht, die uns treibt. Und Sucht, die treibt uns in eine Richtung, in die wir gar nicht gehen wollen. Und trotzdem, wir müssen oder wir wollen, weil eben die Sucht das fordert. So sind einige zu Jesus gekommen. Und Jesus sagt heute, genau für dich bin ich da. Genau für dich bin ich da. Und dann spricht Jesus auch von den Blinden. Und man könnte das übertragen auf alle körperlichen Handicaps. Und könnte sagen, dafür ist Jesus gekommen. Aber man kann das auch geistlich verstehen und erklären, dass es eben Menschen gibt, die gewisse Dinge nicht sehen können, die blind sind geistlich, die Hoffnung oder Zukunftsaussicht nicht mehr sehen, die nicht erkennen, was ihnen gut tun könnte, wo Heil oder Hoffnung und Zukunft für sie sein könnte. Und sie kommen zu Jesus und Jesus weitet das aus und sagt, ich bin gekommen für alle, die arm und elend sind. Und ich glaube, irgendwo betrifft das vermutlich fast jeden von uns. Jeder von uns war schon arm und hat sich elend gefühlt. Und dann betont Jesus die Trauernden. Für die Trauernden bin ich gekommen. Für solche mit zerschlagenem, gedemütigtem Geist. Da bin ich da. Und Jesus wusste sich all diesen Menschen verpflichtet. Jedem Einzelnen wusste er sich verpflichtet. Es war ihm klar, das ist mein Auftrag. Für die Menschen bin ich da. Und wir kennen das, die Bibel sagt es uns ja klar, oder? Jesus sagt in Matthäus 8, glaube ich, ist es, um Vers 12 und 13, ich bin nicht gekommen für die, oder die Kranken, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken, oder? Und ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Die möchte ich rufen. Aber dann wissen wir auch, dass die Bibel sagt, und wenn jemand, der umkehrt von seinen Wegen, und ich möchte das übertragen, wenn jemand von diesen schwierigen Situationen beginnt, Heilung zu erleben, Wiederherstellung zu erleben, dann ist mehr Freude im Himmel über 99, die eben gerecht, als über 99, die eben gerecht sind, oder über 99, die schon gesund sind. Weil der Himmel sich freut, wenn diese Wiederherstellung hier passieren darf. Und jetzt, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, diese Menschen zu rufen, und ihr seid hier, dann ist eigentlich die folgerichtige Erklärung, dass eben viele von uns genau davon betroffen gewesen sind. Vielleicht noch sind. Weil Gott, weil Jesus uns gerufen hat. Das wäre eigentlich dann der Weg. Oder der logische Schluss. Einige sind verletzt. Einige haben ein gebrochenes Herz. Vielleicht gibt es Gefangene. Und darum hat Jesus uns gefunden, weil er gekommen ist, uns, die Schwachen, zu rufen. Und dann kommt der zweite Punkt. Jesus verwandelt Schwäche in Stärke. Und zwar sehen wir das aus unserem Text am Beispiel von den Trauenden. Über die Trauenden spricht Jesus hier sehr, sehr viel. Und wir lesen hier zum Beispiel die Verse, den Trauenden Zions Frieden zu bringen, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Jesus kommt also und er tröstet die Trauenden. Und das ist ja auch ein Grund, weshalb er uns den Tröster, den Geist Gottes, geschenkt hat. Weil er die Trauenden trösten möchte. Aber jetzt spricht Jesus davon, dass es eben weitergeht. Er möchte den Trauenden statt Trauer Frieden schenken. Frieden. Frieden in ihr Herz. Und denen, die zum Zeichen ihrer Trauer sich Asche auf das Haupt streuen, das war damals so Brauch, und sie haben sich auch in Asche gesetzt. Wir sehen das ganz gut bei Hiob. Denen möchte er einen Kopfschmuck schenken. Kopfschmuck. Dieses Wort hier kann man übersetzen mit Diadem oder Kranz oder auch Turban. Aber auf jeden Fall tauscht Jesus da aus. Statt Asche ein Kopfschmuck. Und dann eben geht es auch darum, dass er den Trauenden Freudenöl schenken möchte. Freude, oder das ist das Gegenteil von Trauer. Aber Öl, es ist Freudenöl. Und mit diesem Öl hat man sich eingesalbt. Aber diese Salbung ist auch ein Bild für neue Befähigung durch den Heiligen Geist. Neu freisetzen, neu befähigen, neue Salbung. Öl ist fast immer ein Bild für den Heiligen Geist. Und dann geht es auch um ein Ruhmesgewand. Und dieses Gewand des Ruhms schenkt uns Jesus anstelle eines verzagten Geistes. Und wenn wir uns jetzt diesen Wechsel, diese Veränderung noch einmal einfach bewusst machen, das sind die Trauenden mit verzagtem Geist und sie werden verändert. Sie bekommen Trost in ihr Herz und Frieden und Freude. Und sie werden geschmückt mit einem Kopfschmuck und bekommen ein Freudenölbad oder eine Salbung Freudenöl, oder? Und ein Gewand des Ruhmes. So werden die Trauenden bekleidet. Und das ist genau der Auftrag. Und es spielt keine Rolle, mit was für einem Problem wir zu Jesus kommen. Es ist der Auftrag von Jesus, er macht das bei allem. Aus dem Minus macht er ein Plus. Aus Schwächen kann er Stärken machen. Und das ist sein Auftrag. Aus Schwierigem kann er Freude entstehen lassen. Er verwandelt das. Das Negative verändert er in Positives. Und die Bibel sagt uns das sehr deutlich zu. Da gibt es eine ganze Reihe von Verheißungen. Und die sind sehr eindeutig. Und diese Veränderungen, die sind deshalb möglich, und ich denke, das wissen wir alle bereits, weil eben Jesus das Problem überhaupt der Menschheit ist, gelöst hat. Und das Problem der Menschheit ist nicht zuerst Krieg, ist nicht zuerst Klimakatastrophe, ist nicht zuerst irgendetwas. Das Problem der Menschheit ist Sünde. Und Jesus ist gestorben für die Sünden der Welt am Kreuz. Und er hat das getragen und bezahlt. Und dadurch hat er den Sieg errungen. Er hat den Sieg errungen über den Widersacher, aber eben auch über die Sünde, weil er die Sünde bezahlt hat. Und die Sünde war die Waffe des Widersachers und der Tod, der aus der Sünde eigentlich folgt. Und das hat er entmachtet. Und so kommen wir in den Genuss, zumindest dann, wenn wir einsteigen in diesen Bund, den wir im Vers 8 lesen, hier in Jesaja 61, einen ewigen Bund, wenn wir einsteigen in diesen Bund mit Jesus, dann kommen wir einfach in den Genuss, dass wir diesen Genuss des Sieges für uns erfahren und erleben dürfen. Und eben auch diesen Genuss dieser Veränderung vom Minus zum Plus gehört dann uns. Wir dürfen das erleben. Er macht das, aber es ist einfach nur ein Geschenk. Es ist einfach nur Gnade. Er beschenkt uns damit. Und genau so gestalten wir auch unser Leben. Aus Gnade. Genau so. Und wir erwarten, und das dürfen wir erwarten, dass Jesus uns weiter beschenkt. Auf unserem ganzen Lebensweg, dass er uns weiter beschenkt. Und wenn wir zurückschauen, wie viele von euch können das bestätigen, was ich erlebt habe, weil ihr es auch erlebt habt, nämlich, dass fast von Beginn weg Jesus so viel geschenkt hat und mein Leben total verändert hat dadurch. Ich denke, viele von euch, wenn ihr zurückschaut, erleben oder haben genau das auch erlebt. Und so geht es auch weiter. So geht es in unserem Leben weiter. Und wie ich letzten Sonntag erzählt oder gesagt habe, wir vertrauen darauf, dass Jesus uns eben in unserem Leben durch unsere Situationen führt. Wir brauchen seine Führung. Wir brauchen sie. Und wir wollen uns dieser Führung auch anvertrauen. Und ihr auch folgen. Und denn so führt er uns zu weiteren Veränderungen. Veränderungen, die zum Beispiel eben innere Heilung für uns bedeuten. Oder Veränderungen vom Bild unseres Vaters. Weil wir das Bild unseres Vaters so sehr oft auf unseren himmlischen Vater projizieren. Und nicht immer ist das Bild, das wir haben von unserem Vater, wirklich positiv. Und so erleben wir vielleicht Gott dann auch sehr schnell mal als der große Abwesende, weil auch unser Vater sehr selten zu Hause gewesen ist. Oder Veränderungen von Gewohnheiten. Veränderung von unserem Denken. Auch das passiert. Und sündige Gewohnheiten werden aufgedeckt und lassen sich verändern. Und wir beginnen, Reich Gottes Werte zu leben. So wie Jesus das uns vorgesagt, wie er gelehrt hat, so beginnen wir unser Leben unter seiner Führung zu gestalten. Und dabei sind wir nicht passiv. Wir sind Empfangende, weil es ja Gnade ist, aber wir sind nicht passiv. Oftmals ist es unglaublich wichtig, dass der erste Anstoß auch von uns kommt. Dass wir sagen, Jesus, ich sehe ein Problem in meinem Leben. Was machst du damit? Wie kann ich damit umgehen? Lehre mich, rede zu mir. Und wenn es euch manchmal geht, wie mir auch manchmal, dann kann es passieren, dass eben nichts passiert. Und dann gehe ich noch einmal zu Jesus. Jesus, was soll ich machen? Mich stört diese komisch, blöde, sündige Gewohnheit. Wie bringe ich die los aus meinem Leben? Und wenn das nichts nützt, dann beginne ich zu schreien. Jesus, Hilfe! Und ich habe immer und immer wieder erlebt, wie er in mein Leben gesprochen hat und wie er da tatsächlich Veränderung geschenkt hat. Und dann liegt es an uns, das ist der Teil unseres eben nicht passiv Seins, dass wenn sein Reden da ist, wenn er zeigt, wie es weitergeht oder wenn er etwas auftut, dass wir eben handeln und im, sag ich mal, im Gehorsam diese Schritte tun, die er uns aufzeigt. So kann es vorwärts gehen. Und mit der Zeit werden wir mit unserem Verhalten eben auch die Lösung und Befreiung, die er uns schenken möchte, in unserem Leben dann erleben. Und durch unser Investieren von Disziplin und auch von Dranbleiben, das sind so Sachen, die wirklich unser Durchhaltevermögen, das sind so Sachen, die wir wirklich immer wieder bringen können, werden nämlich die Gewohnheiten dauerhaft verändert und ersetzt die schlechten Gewohnheiten durch gute Gewohnheiten. So ist der Weg, den Jesus mit uns gehen möchte. Ich möchte dich ermutigen heute, bleib dran. Hilfe ist unterwegs. Bleib dran. Und falls du einmal zweifeln solltest, erinnere dich, was die Evangelien über Jesus erzählen. Jesus hat Menschen geheilt. Jesus hat Menschen befreit. Jesus hat den Menschen gedient, er hat sie gelehrt. Er hat ihnen aber auch Essen gegeben, weil sie hungrig gewesen sind. Jesus hat ihnen zugedient. Das Zeugnis der Evangelien ist so stark hier. Und zwar so stark, dass Petrus sagen konnte in einer Predigt, um das Ganze zusammenzufassen, Apostelgeschichte 10, Vers 38, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. So haben wir jetzt mehrere Zeugen. Jesus, das Leben von Jesus sagt es. Die Verheißungen der Bibel sagen es. Und das, was wir wenigstens teilweise oder vielleicht auch schon sehr oft erlebt haben, sagen es auch. Jesus kann Schwächen in Stärken verwandeln. Er macht aus Minus ein Plus. Und das bringt mich zu drittens. Erlebe das Resultat der Veränderung. In dieser Serie Jesus, dein Hirte, habe ich immer wieder Texte entdeckt und auch hier haben wir wieder so einen Text, der eben nicht nur zu diesem Endziel geht, das ich immer wieder auch davon gesagt habe, nämlich geistliche Reife, sondern darüber hinaus. Es geht immer auch um die Ewigkeit. Immer wieder. Zum Beispiel letzten Sonntag, wo ich Psalm 23 zitiert habe, wo es heißt, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Oder hier in diesem Vers, wo es heißt, er wird einen ewigen Bund schließen und er wird ewige Freude geben. Immer wieder kommt diese Ewigkeit zum Zug. Und das ist unser Ziel, die Ewigkeit mit Jesus. Und ich glaube schon, dass Jesus uns diese Dinge immer und immer und immer wieder sagt, auch wenn wir uns schwer vorstellen können, was im Himmel wirklich los ist und wie diese Ewigkeit wirklich aussehen wird. Aber ich glaube, Jesus freut sich darauf, bis wir dort bei ihm sind. Er freut sich darauf. Und das wird wirklich eben himmlisch sein. Der Himmel für uns mit ihm zusammen. Da geht es hin. Aber in der Fülle seiner Gnade, die Gott uns gibt, hat er auch bereits für diese Zeit hier natürlich eine Vielzahl von guten Resultaten, die er nicht nur präsentieren möchte, also nicht nur uns mitteilen, sondern möchte, dass wir sie erleben. Und jetzt kommt die Bildsprache des Alten Testamentes. Er möchte, dass wir Terebinten der Gerechtigkeit werden. Wer weiß, was eine Terebinte ist? Alle Gärtner, bitte Ruhe. Nein, es ist ein Baum, oder? Und es ist ein Baum, der in Küstennähe bis zu 15, 20 Meter groß werden kann, in der Bergregion eher vielleicht 7 bis 8 Meter, vielleicht mal 10 Meter. Und er zeichnet sich aus dadurch, dass er ein sehr dichtes, geschlossenes Blätterdach hat. Und das lädt dann, gerade in heißen Ländern, lädt das ein, sich unter seinem Schatten niederzulassen. Und dieser Baum, er ist nicht nur fest verwurzelt, er steht als Einzelbaum oder aber auch in Gruppen. Er ist nicht nur fest verwurzelt, er verströmt auch einen guten, Harz, nach Harz riechenden, ziemlich starken Duft. Und seine Frucht, man kann sie brauchen, um sie zu essen, also zuzubereiten für eine Mahlzeit. Und man kann sie auch brauchen, um Farbe herzustellen. Und auch das Harz, das dann fließen kann aus diesem Baum, wird verwendet als Räucherwerk oder Ähnliches. Wir werden also solche Bäume, Terebinten der Gerechtigkeit. Und ich glaube, Jesus sagt uns damit zuallererst einmal, gerade im Gegensatz zu den Trauernden, zu den Verletzten, zu den Verwundeten, wir werden stehen. Stehen wie ein Baum, stark. Stark, mit einem Blätterdach. Und das bedeutet auch nicht mehr, wir suchen nur den Schutz bei Jesus, natürlich das immer noch, aber wir bieten auch Schutz für andere und wir sind nützlich für andere Menschen. So möchte er uns freisetzen. Und dass es heißt, Terebinten der Gerechtigkeit, ich kann mir vorstellen, dass das den Zusammenhang hat damit, dass sowohl Abraham als auch Joshua als auch Gideon unter der Terebinte oder unter einer Terebinte immer irgendwo wieder mit Gott in Gespräch gekommen sind. Vielleicht hängt das damit zusammen. Und dann ist das Nächste. Die Verheißung ist, Gott möchte uns zu seinen Dienern machen. Und ja, wir dienen. Wir sind unterwegs mit Jesus, wir investieren uns in den Bau des Reiches Gottes, wir investieren uns in andere Menschen, wir investieren uns in die Verbreitung des Evangeliums. Wir sind seine Diener und darin können wir uns entwickeln, aufgehen, weiterleben. Und er möchte uns zu Priestern machen. Und ein Priester zeichnet sich gerade dadurch aus, dass er zwischen Gott und dem Menschen steht und immer wieder vielleicht im Gebet die Lücken schließt, die zwischen Menschen und zwischen Gott entstehen. Das ist Priesterdienst. Der Priester wendet sich hin zu Gott und sagt, hey Gott, du kennst diese Person, hilf ihr, schau nicht einfach zu, sondern hilf ihr und versöhn dich mit ihr. Hilf ihr, Weisheit zu bekommen für richtige Entscheidungen und so weiter. Fürbitte ist da ein ganz toller Ausdruck davon. Zu Priestern möchte er uns machen. Aber dann heißt es weiter, ihr werdet die alten Trümmerstätten wieder aufbauen. Die alten Trümmerstätten. Diese alten Trümmerstätten, was ist damit gemeint? Das sind Gewinne, die aus einer Kultur entstanden sind, die wirklich gut sind und die zerfallen sind, das sind Trümmerstätten. So denkt sich die Bibel das. Oder als Beispiel und sehr konkret auf unsere Zeit gemünzt. Wir sind oder waren eine christliche Kultur in unserer Gesellschaft. Und wir erleben, wie vieles von diesem Christlichen einfach weggeht, einfach genommen wird, verändert wird und so weiter. Wir haben christliche Trümmerstätten in unserer Kultur. Leider. Denn eigentlich ist unsere Gesellschaft entstanden und hat diesen Benefit hauptsächlich aus dieser christlichen Kultur erhalten. Und diese Trümmerstätten, die sollen wieder aufgebaut werden. Das ist der Gedanke Gottes und dafür möchte er uns einsetzen. Ich weiß nicht genau, ob ihr das gehört habt, aber ich habe so empfunden, dass die Medien erst kürzlich fast schon ein bisschen triumphierend darüber berichtet haben, dass es jetzt ein europäisches Land gibt, das Abtreibung und das Recht auf Abtreibung in der Verfassung verankert hat. Und ich habe mich schon gefragt, wie kann man sich über so etwas freuen? Und mir kommt dann dieses Bild in den Sinn, was uns die Bibel gibt von diesem Götzendienst, das vor allem die Moabiter betrieben haben. Sie haben einen Gott namens Moloch angebetet und diesem Gott haben sie Kinder geopfert. Und ich frage mich, wenn das heute passieren würde, wir würden das alle verurteilen. Aber wo ist der Unterschied? Ja, es gibt Unterschiede, aber wo ist im Resultat der Unterschied? Gott wird uns einsetzen, diese Trümmerstätten wieder aufzubauen. Ich glaube daran und ich stehe dafür. Und ich werde weitermachen, solange es geht. Und wir als Gemeinde können eine Veränderung schaffen. Wir können ein Teil, und das gilt natürlich für alle Gemeinden, ein Teil dafür sein, dass die Gesellschaft sich wieder verändern kann. Und ja, wir dürfen uns nichts vormachen. Das beginnt im Herzen jedes einzelnen Menschen. Nur wenn dort eine Hinwendung zu Gott passiert, dann verändert sich letztendlich auch die Gesellschaft. Weil nur dann werden auch Gesetze mehrheitsfähig in einer Demokratie, wenn die Leute mit Überzeugung sagen, hey, Gott möchte nicht das oder Gott möchte, dass wir den Sonntag heiligen, als ein Beispiel einfach, oder? Dann passieren diese Dinge. Und so, glaube ich, dürfen wir uns weiterhin auf dieses Ziel ausrichten, dass wir als Gemeinde versuchen, die Region zu erreichen. Und zwar mit der Liebe Christi. Und eben genau das, was ich heute auch gesagt habe in meiner Predigt, erwarten, dass die Liebe Christi Menschen verändert. Und das möchten wir natürlich auch erleben. Für uns persönlich selbstverständlich. Und schließlich gibt es noch einen Punkt, den unser Text hier sagt. Es geht nämlich um den regelmäßigen Lohn, den Gott uns zahlen möchte. Ein Teil davon, vielleicht auch ein Großteil, werden wir in der Ewigkeit erleben. Aber ein Teil vielleicht auch hier. Und jetzt gibt es ein ganz gewaltiger Punkt hier. Es heißt, weil wir so viel Leid erlebt haben, doppeltes Leid, deshalb gibt es auch einen doppelten Lohn. Einen doppelten Lohn. Ich freue mich darauf. Also ich meine, ich kann sehr gut leben mit dem, was ich verdiene. Aber auf diesen geistlichen Lohn, diesen doppelten Lohn, darauf freue ich mich. Und da gehen wir hin. Miteinander. Amen.